Herzlich willkommen zurück im Podcast Eine andere Sicht mit Luz Gabel-Schmidt. Luz, schön, dass du da bist. Heute reden wir über das Thema Europa. Ein ganz spannendes Thema, ein großes Thema, ein vielfältiges Thema. Könntest du anfangen, indem du uns erzählst, wie du an diesen Punkt gekommen bist und wie du Europa kennengelernt hast?
Ja, natürlich nicht in den Kinderjahren, in keine Falle. Aber ich habe es kennengelernt durch das, die Arbeit damals an der Euregio, mein Mann damals, der war Leiter der Euregio. Und muss ganz ehrlich sagen, dadurch war ich natürlich durch Deutsch-Niederländisch, weil ich selbst Niederländer bin und so weiter, ist es natürlich deutlich, dass ich mir da sehr vor interessierte, was so alles gemacht wurde, weil ich das erst überhaupt nicht verstanden habe, was grenzüberschreitet. Aber ich habe immer wieder lernen müssen, dass eigentlich in ganz Europa, aber auch gerade auch Deutsch-Niederländisch, wie viel Vorbehalt war, grenzüberschreitend zu arbeiten in Anfang. Wenn mich da überlegt, wenn in Amsterdam ich damals noch nicht mal gut Deutsch sprechen konnte in 1969. Und ich bin dankbar, wenn man sieht, wie, was daraus geworden ist, dass zum Beispiel in einer Pandemie noch nicht mal eine Grenze zugegangen ist. Die Vertrauen von beiden Ländern ist sehr, sehr groß durch die viele, viele, viele kleine Arbeit, was gemacht worden ist. Und das sieht, glaube ich, jeder andere nicht so und auch nicht sehen kann, weil sie das alles jetzt für selbstverständlich finden. Und ich habe noch miterlebt, wie schwierig es an Grenzen ist. Wenn ich ein Beispiel nennen darf.
Gerne.
Das ist zum Beispiel dieses Beispiel, dass man als Krimineller oder als andere mit Zollprobleme waren, in dem Sinne, dass man die an 100 Meter hinter der Grenze, 100, 200 Meter, nicht mehr anhalten konnte. Die Deutschen nicht, in Niederländern und so weiter. Und in Zwischenzeit ist in Bentheim ein Zentrum gekommen, wo nicht nur der Zoll zusammenarbeitet, aber jede Art von Kriminalität grenzüberschreitend überall bis in Amsterdam, ich sage mal auch bis hier in der Ostblockstaaten, den Holländer wirklich auch weitersuchen darf. Und ich finde das ein extrem großer Bereich schon, was das bedeutet. Aber nicht nur das, ich sage immer wieder, Grenzen sind Narbe der Geschichte und Grenzen sind eigentlich immer da gewesen, was immer getrennt hat. Und in der Zwischenzeit ist das wirklich, Europa ist zusammengewachsen. Das ist wirklich Europa der Bürger geworden und das finde ich schön.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass es so gut auch sich entwickelt hat und zusammengewachsen ist. Ich würde vorschlagen, wir führen die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen chronologisch durch, um den Überblick nicht zu verlieren. Die Anfänge der EU, die erste Gemeinschaft, gab es 1951. Hast du da schon irgendwas von mitbekommen oder an welchem Punkt war die erste, oder hast du zum ersten Mal mitbekommen, dass europaweit grenzübergreifend gearbeitet wird? Vielleicht ist das auch dann mit deinem Ex-Mann gekommen. In welchem Jahr war das? Wie alt warst du da? Also wann war der erste aktive Berührungspunkt?
Ja, das war natürlich schon eigentlich 72, wo ich dann schon auch damals in Rheine wohnte, da war schon das war schon das Erste, wie wir dann nachher zu Gronau gezogen sind. Das hat damit zu tun, dass wir noch näher an der Grenze sein wollten, weil das holländische Büro in Enschede war und dass wir nicht so viel fahren brauchten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das waren so die allererste, ich sag mal, Berührungen wirklich durch die Arbeit. Was dann noch sehr viel dazu kam, war auch meine eigene Interesse, weil es war lustig, dass man, wenn man an den Grenzen wohnt, zum Beispiel dürfte man wegen Einfuhr und so weiter, da war noch sehr viel Kontrolle, dürfte man zum Beispiel kein, als Grenzgänger, dürfte man kein Pfund Kaffee mitnehmen. Und dann habe ich irgendwo, sagte das den Beamten, und dann sagte ich, ja, okay, dann lasse ich es stehen, dann hole ich morgen die andere 100 Gramm oder 200 Gramm ab. Und dann musste er so lachen und sagte, gehen Sie weiter. Und ich hatte nur ein Päckchen Kaffee. Und das ist so etwas, wo man sieht, was gewachsen ist, wie das einfach ganz selbstverständlich ist, dass das alles geht. Und für mich war das dann auch nachher auch so von den, was ich dann auch hörte von Nachbarn, das war die weit entwickelte Geschichte eigentlich von Medizin, dass man grenzüberschreitend so viele tolle Sachen macht, in dem Sinne, dass das Krankenhaus in Enschede, ob das Krankenhaus in Gronau, das arbeitet so zusammen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, auch grenzüberschreitend die erste Hilfe und so weiter, das geht mit einem eigenen Auto, das geht immer nach Enschede rein, ohne irgend Probleme. Aber keiner denkt nach, was für Probleme da waren, wenn man sich überlegt, dass das alle mit Krankenkasse irgendwie geregelt werden musste. Wenn bei uns hier in der deutschen Seite ganz extrem viele deutsche Kenner in deutsche Krankenhäuser gehen, dann muss man auch verstehen, warum. In den Niederlanden hat man die Privatversicherungen abgeschafft und das bedeutet, dass teilweise sie mit acht, von 6 bis 8 Menschen auf ein Zimmer legen und teilweise mit Männlein und Weiblein. Und wenn man sich vorstellt, dass man das nicht gerne möchte und dass man das in der Deutschland ganz anders bekommt. Also ich habe wie immer festgestellt, dass gerade so in der letzten Zeit, dass die gerade durch natürlich Corona noch mehr, dass die Krankenhäuser an deutscher Seite extrem gewachsen sind. Weil also die Niederländer kennen dann doch auch vielleicht etwas mehr privat oder eine andere Behandlung möchte. Das
Ja.
ist interessant.
Genau, du hast gerade gesagt, der erste Punkt war so 1972. Wie alt warst du da ungefähr?
Da war ich so 23.
23. Das sind jetzt mittlerweile knapp über 50 Jahre. Super spannend. Also heutzutage ist es ja wirklich so, okay, wir möchten einkaufen fahren, dann fahren wir eben rüber. Und fahren dann wieder nach Hause. Also die Grenze, dann steht da ein Straßenschild, herzlich willkommen in den Niederlanden, aber ansonsten ist es ja gar nicht so wirklich spürbar, dass man diese Grenze überfährt.
Das ist eigentlich das Schöne, genau. Das ist das, was man, ja, ich würde fast sagen, so, und das ist so fast grenzenlos geworden. Und das finde ich so toll. Das wird wirklich in Europa. Und wir wissen alle, dass nicht alles richtig immer läuft. Aber ich nehme noch mal ein Beispiel. Das kann auch jeder sich vielleicht noch vorstellen, wo in Enschede das extreme Geschichte war, wo die Feuerwerkfabrik in der Luft gegangen ist. Und es hat wirklich ausgesehen. Ich habe es dann auch gesehen, als ob das wirklich ein Bombenangriff war. Es war extrem. Aber wie schnell und wie schön eigentlich die ganze Sache ablief mit der Feuerwehr, mit dem Krankenwagen und so weiter. Es ging hin und her an beide Grenzen. Es lag natürlich auch an der deutschen Seite sehr viel im Krankenhaus mit Wunden und so weiter, Brandwunde. Aber es war auch eine extreme Zusammenarbeit, weil es auch auf einen Samstag war. Man brauchte nicht bei Düsseldorf anzufragen. Es ging eigentlich sofort. Und das war eine Hilfe, die war extrem toll zu sehen, wie das gelaufen ist. Da denke ich immer, da haben wir so viel erreicht, bürgernah.
Genau, bürgernah, das ist ein super Wort, denn ich stelle mir vor, angenommen, das wäre nicht möglich, dass diese Zusammenarbeit herrscht in diesen speziellen Fällen und die Hilfe kommt nicht schnell genug an. Dann betrifft das ja wiederum Bürger, dann sind vielleicht Menschenleben in Gefahr und sich das vor Augen zu führen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man guckt, okay, ich habe es vielleicht noch nicht hautnah erlebt, aber sich in dieses Szenario reinzuversetzen und wie es dann ablaufen kann, dank dieser Entwicklung und wie es auch 1969, hast du eben oder hast du im Vorgespräch schon gesagt, da konnte man in Amsterdam kein Deutsch sprechen. Das kannst du vielleicht auch noch mal kurz erklären und in den Kontext setzen. Aber sich dann vor Augen zu führen, wie weit diese Entwicklung schon reicht, ist, glaube ich, super wichtig.
Ja, es war natürlich 1969 noch sehr viel hängen geblieben, gerade in Amsterdam von den Juden, ja, Ermordung und so weiter, Abverschleppung. Und wenn ich dann jetzt denke, dass gerade dieses Wochenende ein wunderschönes Denkmal oder ein Museum eröffnet ist für den Judentum, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ist schon sehr, sehr viel passiert und da kann man nur dankbar sein, dass man das einfach so gut verarbeitet hat auch. Es ist selbst so weit, dass man sehr gerne mit Deutschen zusammenarbeitet, in dem Sinne, dass man auch sehr viel Vertrauen hat in diese Sachen, weil es qualitativ immer sehr hochwertig ist. Und man arbeitet nicht nur von dem Vertrauen her, wenn man sich überlegt, dass jetzt eigentlich in den deutsch-niederländischen militärische Geschichte sich man sich vorstellen könnte, dass da eigentlich schon der NATO entstanden ist. Es gibt einen dritten Korps von Militär in den Niederlanden, die unter deutsche Herrschaft geführt wird. Und das ist für mich, sage ich ganz ehrlich, ist so eigentlich NATO, was demnächst eigentlich in ganz Europa sein müsste. Das ist einfach toll, wie das zusammenarbeitet. Ich denke immer, es ist viel passiert und da muss noch viel passieren. Wenn man grenzüberschreitend denkt, denke ich, ist da sehr viel passiert. Wenn ich auch denke an das Studieren, dass es jederzeit hin und her kann und dass das möglich ist. Ich würde fast sagen, auf kein Gebiet könnte ich mir vorstellen, wo es nicht gelingt, Deutsch-Niederländisch, dass das so extrem gut geregelt ist, auch natürlich in Drogen. Das war ein sehr schwieriges Problem, wo das natürlich in den Niederlanden frei war und in Deutschland noch also wirklich nicht erlaubt war. Und ich denke, auch da war sehr viel Verhandlungen nötig, überhaupt mit den Coffeeshops und so weiter und so fort. Es war eine sehr schwierige Zeit, aber da ist sehr viel erreicht worden. Aber das ist an diese eine Grenze. Und jetzt kommen wir auf das nächste. Es ist natürlich dann, überall sind Grenzen entstanden. Grenzüberschreitende Regios, sage ich mal. Und diese grenzüberschreitenden Regios haben natürlich in ihrer Problematik, also natürlich sehr viel andere Sachen gehabt. Das war eigentlich, denke ich, das Schwierigste, das war, glaube ich, wie war das, der erste 89, wo die Eröffnung war. Da war es zum Beispiel an polnischer Grenze, war nicht ein Mensch, der noch Deutsch sprechen konnte, war die Deutsche damals im Inland versetzt worden sind. Und es war eine ganz schwierige Zeit, weil das war das allererste, was der Zoll lernen musste, beide Sprachen. Polnische Sprache und natürlich auch die deutsche Sprache. Und das ist überall in Europa gewesen.
Genau, also die Zusammenarbeit außerhalb von Deutschland und den Niederlanden hat sich ja überaus weiterentwickelt. 1951 ist diese Zusammenarbeit gestartet mit 7 Ländern. Mittlerweile sind 4 EU-Staaten aktuell.
Ja. 27?
27?
Ja, 27.
Genau, also wir sind an einer Vielzahl angelangt. Und im Laufe der vergangenen Jahrzehnten kamen immer mehr Länder hinzu, die natürlich die Vorteile gesehen haben. Was bringt es uns als Land für Vorteile, europaweit zusammenzuarbeiten? Und in dem Sinne hat man ja auch eine Entwicklung geschaffen und die ist ja vor allem positiv zu nennen. Da ist ja vielleicht auch wieder Luz die Verbindung geschaffen zu der Sichtweise der wertschätzenden Erkundung, eben zu gucken, was haben wir schon alles geschafft, an welchem Punkt sind wir und nicht den Fokus darauf zu legen, was ist noch nicht optimal.
Das ist genau das Richtige, weil das hat auch ein bisschen mit dieses eine Buch zu tun, was ich genau das Gleiche eigentlich hatte, das ist die Factfulness, dass es immer wieder darum geht, wie wir lernen, die Welt zu sehen, wie sie wirklich ist. Und wenn man all dieses Positive sieht, was schon erreicht worden ist, dann kann ich nachher gerne noch etwas wird aufnennen, weltweit, wie ein Europa da agiert und so weiter. Und dann denke ich immer, Wenn man die Medien so weit kriegt, dass es wirklich wichtig wird, alles zu beschreiben und dass die Menschen vielleicht auch wirklich gucken, was für Vorteile EU hat überhaupt. Und nicht so, wie der AfD meint, man müsste die aus der EU aussteigen oder Frau Le Pen. Das könnte ich also wirtschaftlich überhaupt nicht hinnehmen. Aber da würden wir vielleicht ein bisschen schwierig, jetzt da was von viel zu erzählen, weil da kommen wir wieder nur auf die Politik.
Spielt natürlich auch eine große Rolle. Wir können den Bogen vielleicht schlagen zu diesem Thema, indem wir die positiven Sachen nennen und dann gleichzeitig auch aber auf die Herausforderungen schauen. Du hast in deinem Buch geschrieben, die Institution Europa, die EU, in dem Sinne 93 in Kraft getreten, ist eine große oder hat, bringt mit sich sehr viele große Errungenschaften. Wenn du das hörst, diesen Satz, hast du bestimmt so zwei, drei Sachen, die dir sofort in den Kopf kommen. Wir haben das eben schon gehört mit der grenzübergreifenden Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern, mit der Feuerwehr, wir haben den Binnenmarkt.
Ja, 2017 muss ich zum Beispiel habe ich das diese paar von diese ja, Prozente und so weiter, das hat sich sicher verändert jetzt, weil es auch wieder 7 Jahre später ist. Aber wir waren der Exportmarkt vor den USA und Indien, Südafrika und Russland, der zweitgrößte Absatzmarkt zum Beispiel für China und Brasilien, der drittgrößte für Japan und Südkorea. Und 3/4 aller Früchte, Nüsse und so weiter, die aus Südafrika zum Beispiel Länder kommen, kommen zu einer EU. Und davon muss ich ganz ehrlich sagen, sind 97% von aller Pharma aus Amerika, also es geht nach Amerika, 51% von unserem brasilianischen Kaffee kaufen wir, also das ist ganz extrem viel alles. Und 2017 waren zum Beispiel, das kann keiner sich vorstellen, aber Investoren haben da 202 Millionen, Milliarden investiert von 27 Ländern. Und der Amerika war damals nur noch mit 42 Milliarden und China nur mit 38. Da sieht man eigentlich, welche extreme Kraft und Einstellung eigentlich eine EU hat. Und ich denke, wir kennen es alle über McDonald's, Subway, Wendy's, wir wissen über die Zitrone und so weiter. Alles, was ist, wird eigentlich bestimmt von der EU. Auch in dem McDonald's musste sich überlegen, welche Zusatzstoffe er in sein Essen haben dürfte. Ob man wie Zitrone behandelt werden in die Länder, die sie dann nachher zur EU einführen. Man denkt, wir lachen immer über diese Gurke, das ist vielleicht wieder eine etwas zu viel an Richtlinie. Aber wenn man sich vorstellt, die Stoffe, die wir haben, die aus Indien oder aus China oder wo all die kommen, da wird immer wieder gesagt, was herein darf und was nicht herein darf. Da wird auch natürlich viel kontrolliert, muss ja auch. Alle Tierversuche, es geht über Hormone, es geht über Pflanzen. Es wird so viel gemacht, dass man sich gar nicht weiß, in welchen Sachen der EU nicht irgendwie etwas gemacht hat.
Und somit haben wir ja dann in diesem Staatenbund in Europa haben wir ja auch gleiche Richtlinien. Und das kommt uns natürlich auch zugute, wenn wir eben, und das ist, glaube ich, was, was viele und was ich persönlich, da habe ich mich auch schon bei sozusagen erwischt, als selbstverständlich ansehen. Ich bin 2000 geboren, ich kenne es quasi gar nicht anders. Wir können rüberfahren, wir können in Portugal den Sommer verbringen, wir können nach Spanien reisen, wir können nach Frankreich und das recht problemlos. Und das, obwohl da auf dem Papier ja Grenzen sind, mit Hilfe der EU und dieser Zusammenarbeit sind wir sehr viel freier und bewegen uns trotzdem in diesem Rahmen von Richtlinien, die für alle in Europa geschaffen worden sind. Das heißt, es ist ja auch eine Art Sicherheit für uns, ob jetzt alle Richtlinien sein müssen, ob da was zu viel kontrolliert wird, das kann man bestimmt immer zumindest hinterfragen. Aber es macht unser Leben ja wie ich persönlich finde, unkomplizierter.
Ja, das ist eigentlich das Schöne, dass diese Richtlinie da war oder bleibe auch. Wie du sagst, können einige vielleicht etwas größer oder weitergestellt werden.
Ich glaube aber, das ist auch immer so. Ich glaube, das haben wir hier, oder das hat jedes Land selbst auch. Genau, also das war jetzt kein negatives.
Nee, aber wenn ich daran denke, wenn ich daran denke, wie dadurch, dass wir die Euro bekommen haben, dass der Handel da sich verändert hat, weil wenn man sich überlegen müsste, weil das kann ich auch noch erinnern, wenn man sich überlegen müsste, wenn man zum Beispiel das italienische Geld umwechseln wollte, welche Lappe an Lire wir hatten. Und eigentlich, wie schön das jetzt ist, dass wir da schon kein Problem mit haben.
Das ist aber auch ganz spannend, weil ich gerade für mich gedacht habe, die größten Errungenschaften der EU. Da kann ich natürlich gucken, ich studiere in Enschede. Das heißt, da ist ein großer Vorteil für mich. Aber an den Euro als Währung habe ich so in erster Linie gar nicht gedacht, obwohl wir uns ja mit diesem Thema eben auch schon halt beschäftigt haben. Aber es ist ja so selbstverständlich, dass wir in all diesen Ländern mit Euro bezahlen können. Wie gesagt, ich bin 2000 geboren, das ist ja gerade ungefähr diese Hemmschwelle, wo das in Kraft getreten ist. Ich kenne es gar nicht anders, aber eben, genau, auch der Euro macht es ja super unkompliziert, in den Ländern in Europa quasi zu bezahlen.
Ja, und man weiß es ja auch vom Osten her, dass es natürlich jeder Kenner auch zur EU kommt, weil man dann sehr viel Sicherheit hat. Weil eigentlich Handel, Geld und Kapital hat immer auch mit Vertrauen zu tun. Alles hat eigentlich mit Vertrauen zu tun. Und das hat man schon in der EU. Und das ist das, was ich jetzt so schwierig finde, zu sehen, dass auch nicht ein Russland, aber ein Putin in jeder Art und Weise versucht, dieses eigentlich die Vertrauen und dieses Zusammenhalt von der EU auseinanderzutreiben. Und das finde ich so extrem schön zu merken, trotz aller Schwierigkeiten, die da sind, wir denken nur an Herrn Orbán, aber dass es möglich ist, gerade mehr zusammenzuarbeiten als vorher. Weil man weiß jetzt, wo es darauf ankommt. Und ich finde, dieses auch zu sehen, dass eigentlich, was man denkt, erreicht zu haben, dass man das wirklich genau im Gegenteil umschlägt. Dass jeder weiß, und das hat auch mit Vertrauen zu tun, jeder Staat gegenüber und auch jeder, Bürger gegenüber.
Genau, also ich glaube auch, anhand von den Herausforderungen, die aktuell auf jeden Fall da sind, ist die Entwicklung ja noch nicht am Ende. Also Europa ist ja noch nicht an dem Punkt zu sagen, von wegen, so können wir es jetzt die nächsten 20 Jahre machen. Dafür ist es ja auch einfach zu fluktuierend in den Herausforderungen, Klimawandel, Kriege auf der Welt. Aber all diese Herausforderungen kann man, finde ich persönlich, und das ist gleichzeitig auch eine Frage an dich, sind diese Herausforderungen nicht so global und grenzübergreifend, sodass wir diesen nur als starkes Europa begegnen können?
Das alleine starkes Europa ist wichtig, aber wir wissen ganz, ganz, ganz wichtig, ist natürlich die ganze Welt eigentlich zu sehen, in dem Sinne China, Indien und so weiter, was die Handelsgeschichte angeht. Und so weiter. Ich finde, also Europa alleine kann es auch nicht. Aber Europa muss stark bleiben auch. Und da sage ich immer wieder, warum ich das Buch auch ein wenig geschrieben habe, ob man die Wirtschaft und das Kapitalismus ein bisschen ändern könnte, in dem Sinne, dass man die armen Länder weiterhin unterstützt, sodass diese Schere von reichen Ländern und armen Ländern nicht auseinandertreibt. Und für mich ist das Allerwichtigste, dass man da drauf achtet. Und natürlich kommen noch ganz viele neue Herausforderungen, finde ich, zu sich. Weil was sicher notwendig wird, ist der Ausbau von grenzüberschreitenden Energienetzen. Weil das wird sicher, wir wissen jetzt, dass in Frankreich 14 neue Atommeiler gebaut werden. Wir wissen, dass in den Niederlanden 10, wenn ich jetzt hier unser Gebiet sehe, dann ist Enschede, da kommt auch eine. dann denke ich immer, es wird ganz wichtig, auch da ein gemeinsamer Weg zu finden. Das ist auch die digitale Infrastruktur und die technologische digitale Anatomie, Autonomie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich an all diese Dinge denke, das ist so extrem groß. Aber das ist dann auch nicht nur Europa, es ist auch weltweit. Weil ich habe es jetzt gerade über Atom und ich darf da auch noch mal auf hinweisen, dass wirklich in Berlin ein Büro gewesen ist oder Forscher gewesen sind, die jetzt so weit sind, eine andere Art von Atom und so weiter zu machen und dass das mit Kanada in dem Moment zusammengearbeitet wird. Leider bleibt es dann wieder nicht in Deutschland, was ich immer schwierig finde, aber ich kann es verstehen, ein jetzt erstes Projekt gemacht wird in Ruanda und dann denke ich immer, da ist noch etwas Schönes, weil dann wird auch der Atommüll aufgearbeitet. Und das ist das Problem, was wir alle haben und wo wir alle da sind. Aber das ist, kann man ja auch sehen, dass es dann nicht in dem Moment in Europa bleibt, aber dass man eine Firma hat aus Kanada und dass man zusammenarbeitet mit Südafrika und Ruanda. Und das ist so stark von der EU. Und wir können nur zusammen und nicht alleine.
Da sagst du ein gutes Stichwort, wir können nur zusammen, wir können nicht alleine. Du hast auch gerade gesagt, es geht nicht nur mit Europa, es muss die ganze Welt, also die China, USA, Indien, die haben ja auch extrem viel Einfluss. Wenn es Europa alleine nicht kann, und das ist, glaube ich, eine realistische Einschätzung, wenn der Einfluss von Europa nicht ausreicht, wie dramatisch wären die Folgen, wenn es Europa in der Form, wie wir es jetzt kennen, nicht mehr geben würde? Da haben wir dann diesen Bogen zu der Gruppe von Menschen, die Europa kritisch sieht, die etwas aufzeigen möchte, dass es vielleicht auch ohne Europa geht. Wie würdest du diesen Leuten begegnen?
Das Problem ist von diesen Leuten, dass sie immer auf sich selbst, also auf Deutschland, sage ich jetzt mal, begrenzen. Und dass es lange nicht mehr so geht, das ist, muss ehrlich sagen, wissen wir ja schon. Wenn die Wirtschaft zum Beispiel 1955 schon die erste Gastarbeiter kamen, dann hat man wirklich so viel Arbeit hier, dass man das alleine in Deutschland oder auch nicht alleine mit Deutschland mehr schaffen kann. Und wenn man sich das vorstellt, wenn ein Tag würde ich mal wirklich jemand, vielleicht wenn diese Menschen mal sich vorstellen können, wenn an einem Tag der sogenannte, wie man nennt, Deutsch mit einem deutschen Pass, nicht Deutsche, aber die Menschen mit einem deutschen Pass, dann muss ich ehrlich sagen, steht diese Welt still und fällt ganz alles zusammen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einfach zu sehen, wie wichtig es ist, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, andere aus anderen Ländern und so weiter. Weil wir haben auch davon sehr viel mitbekommen, an Positives. Wir müssen nur denken an der herrliche Italiener mit seiner Lässigkeit, aber nicht nur das, wenn ich an das schöne Essen denke, an die Pizza. Das ist jetzt mal ein ganz kleines Beispiel. Aber ich denke an Griechenland, ich denke an Spanien. Sie haben alle so ihre eigene Kultur und so weiter. Und das ist so schön und das muss auch bleiben, diese unterschiedlichen Sachen von Kulturen. Und das kann man dann auch genießen, und wenn man, du soeben gesagt hast, wegen Reisen und so weiter. Das darf man dann auch wirklich kennenlernen und das ist doch das Schönste, was es gibt. Ja. Aber die EU muss noch etwas anderes machen. Da bin ich wohl auch in der weltweit, kommt man dann etwas auf etwas. Was der EU bereit muss bereit sein, sich wirklich gegen auch alle EU-Interessen und so weiter, sich wirklich auch mal durchzusetzen gegenüber ein China oder eine Indien oder in den USA, weil es hat eigentlich auch damit zu tun, dass wir uns selbst bleiben müssen, Europa in seiner Vielfalt. Und das ist das Schönste, was ich finde, die Vielfalt. Das hat da so mit auch diese Rohstoffe und so weiter zu tun, wo man jetzt wirklich wieder eine extreme, fast kriecherische Art sich also auseinandersetzt, wie es erste, wie es der letzte und so weiter und so fort. Also ist es eigentlich, hat es mit sehr viel mit Wirtschaft und Geld zu tun.
Und Wirtschaft und Geld betrifft uns im Endeffekt ja wiederum alle. Da haben wir dann wieder nochmal ein gutes Beispiel, ein nahes Beispiel. Jetzt sind, das vielleicht als letzten Punkt, als abschließendes Statement, jetzt sind im Juni Europawahlen 2024 ein großes Thema. Wieso sind ausgerechnet diese Wahlen so wichtig und warum ist es wichtig, dass wir die Werte von Europa schützen und wählen gehen, indem wir unsere Meinung vertreten?
Ja, für mich ist diese Europawahl einfach der wichtigste, weil es für mich um Freiheit geht. Wenn viele Leute das Europa nicht mehr wichtig findet oder viele auch Diktaturen eigentlich anhimmeln, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist für mich die Freiheit, so zu sein, wie ich bin, als Niederländerin oder als Deutsche, als Spanierin und so weiter, ist für mich das Allerwichtigste. Und diese Freiheit finde ich in dieser Zeit in Gefahr. Die Demokratie ist auch in der Gefahr. Und wir können alle nur da mithelfen, in dem Sinne, dass jeder für sich auch echt wählen geht mit Überzeugung. Und welches Kreuz man setzt, ist für mich natürlich wichtig. Welche Partei ist mir nicht wichtig? Mich ist wichtig natürlich, dass es die Mitte ist. Aber für mich ist es wegen wirklich wählen zu gehen, weil wir haben in einer Demokratie nicht nur Rechte, wir haben auch echt Pflichten. Und die Pflicht ist, finde ich, wählen zu gehen. Und dass ich das andere eigentlich, ja, ich finde das eigentlich sehr, wie muss ich das sagen?
Ich glaube, es ist wichtig, dass diese Form, die wir kennen, die Demokratie kann nur geschützt werden, wenn wir der Pflicht, wählen zu gehen, eben nachkommen.
Ja, nicht wählen finde ich, und das kam ich so eben das Wort nicht drauf, finde ich feige, weil man muss schon dazu stehen, was man will. Und die eine Moment einfach, wo es die Möglichkeit gibt, jetzt auch wirklich wählen zu gehen, weil ich möchte Freiheit und nicht nur ich. Ich glaube so vielen, wenn ich an diese Demos denke, die jetzt überall in Deutschland stattgefunden habe. Und ich bin so dankbar, dass das, ich sag mal, die sogenannte schlafende Mehrheit wach geworden ist. Und wir müssen wirklich wach bleiben für das, was uns eigentlich versucht hat, unsere, ich sag mal, abzuschneiden von der EU. Das ist für mich etwas Extremes, wenn man nur eine Brille hat vor der Wirtschaft. Das gibt es nicht. Es geht auch um Menschen. Und das finde ich in Deutschland so schön.
Wir müssen aufwachen, wir müssen wählen und wir müssen, um es im Sinne des Buches zu sagen, nicht mehr schweigen. Vielen Dank.
Danke.